Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Podcast-Zeit und heute ist auch wieder Zeit für einen wunderbaren Gast, der mich hier im Podcast besucht. Das Gast ist heute Marina Bürger. Marina ist für mich in erster Linie mein wunderbarer Business-Buddy. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre, in denen wir uns schon alle zwei Wochen montags morgens treffen, gemeinsam die Woche beginnen, uns austauschen, uns auch hier und da so ein bisschen accountable halten, wenn mal so Sachen sind, die uns nicht so leicht von der Hand gehen. Aber natürlich ist Marina auch noch viel mehr. Sie ist Coach, sie ist Speakerin, sie ist Veranstalterin der von Feuerwerk der Gedanken, so heißt das richtig, in Bremen, einer Rednerveranstaltung. Und ja, noch dazu ist sie ein ganz wunderbarer Mensch. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass sie heute endlich hier bei mir im Podcast ist und wir über sie und ihre Arbeit sprechen können. Und ja, vor allen Dingen über ihre Moves. Zum Mut, nein, Mut zum Moves, nein, es sind auf jeden Fall mehrere mutige Schritte, die sie gemacht hat und da hat sie eine Menge zu erzählen. Herzlich willkommen, Marina.
Hallo Nicole, wie schön hier zu sein. Ich freue mich riesig und danke schön für diese umfassende Einleitung. Vielen Dank.
Ja, ich hätte ja noch viel mehr erzählen können, aber ich will ja nicht alles vorwegnehmen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, würde ich sagen.
Genau. Und vor allen Dingen kannst du die Dinge viel, viel besser erzählen.
Danke. Mal gucken. Wir schauen mal, wo uns diese Reise hier so hinführt. Ich bin ja sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall da zu sein.
Ja, unsere Gespräche sind immer sehr interessant. Von daher habe ich jetzt auch keine Befürchtung, dass es beim Podcast anders wird.
Ich glaube auch, es ist schön, dass wir ein bisschen die Leute auch dran teilhaben lassen.
Genau. Marina, ich habe schon gesagt, du bist vieles. Du bist Coach, du bist Speakerin, du bist selbst Veranstalterin. Was würdest du sagen, ist denn so momentan deine Hauptrolle, wo du sagst, ja, so würde ich mich bezeichnen, damit gehe ich nach draußen. Das ist momentan mein Job.
Ja, was bin ich? Ich glaube, ich bin, wenn ich alles irgendwie zusammenfassen würde, und ich glaube, da sind wir hier auch wirklich in dem richtigen Rahmen, ich bin Mutmacherin und zwar für Veränderungen. Denn ich glaube, das ist das, was so ja diese große Überschrift ist über meinem Leben. Weil wie du eben schon aufgezählt hast, ich bin viele Dinge. Und das auf nur eins zu reduzieren, zu sagen, hey, das ist jetzt genau das, ich glaube, da ist Mutmacherin für Veränderungen, das, was bei allem so darüber steht. Ich liebe das, Menschen zu begleiten. Ich liebe das, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie selber vielleicht nicht sehen, weil sie das bisher in ihrem Leben so nicht erfahren haben. Und das mache ich, indem ich Menschen auf die Bühne hole. Das mache ich in einer 1-zu-1-Begleitung als Coach dann in dem gebe. Ich glaube, das ist das, was es wirklich gut zusammenfasst.
Ja, ich denke auch. Und vor allem, es ist ja auch immer schwer, sich da so ein bisschen in eine Rolle reinzupressen, wenn da einfach so ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten ist, die wir alle wahrnehmen können. Und wo du ja auch ein Mensch bist, der sagt, oh, super, gefällt mir, probiere ich aus.
Ja, also es hört sich an, als würdest du mich schon eine Weile kennen, ja? Ja, das trifft es tatsächlich. Und ich glaube, das ist aber auch eine der großen Herausforderungen, die eben Menschen haben mit vielseitigen Interessen, vielleicht auch entsprechend mit vielseitigen Fähigkeiten, zu sagen, für welche entscheide ich mich dann jetzt gerade? Oder für welche Handvoll entscheide ich mich?
Genau, kann ich wunderbar nachvollziehen. Bin ich voll mit dabei. Ich glaube, wir hatten das gestern erst wieder. Wir haben gestern wieder eins unserer Business-Dates gehabt und haben da auch wieder festgestellt, irgendwie so, wir treffen uns an 2-Wochen-Rhythmus und es ist bisher noch nie passiert, dass einer von uns gesagt hat, ach ja, läuft alles so, nichts Neues oder so, sondern wir haben jedes Mal beide irgendwie immer viele, viele Neuigkeiten dabei und viele Sachen, die sich verändern, die neu entstehen und das macht das Ganze auch sehr lebendig.
Ja, das stimmt. Kann ich nur bestätigen. Ich habe ganz früher, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, auch immer, ein Teil von mir hat Menschen beneidet, die in einem Monat nicht viel erleben, also im Sinne von eine gewisse Stabilität haben im Leben und sagen, hey, ich habe meinen Job, ich habe meinetwegen Familie, Freunde, wie auch immer dann das Umfeld aussieht. Ich mache eine Weile lang immer das und bin so in mir ruhig, so zumindest von außen betrachtet. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil diesen Wunsch hatte ich ganz lange. Und dann ist aber die andere Seite von mir sagt, mein Gott, wie langweilig wäre das eigentlich? Ich würde gar nichts mehr erleben. Ich hätte gar nichts mehr zu erzählen.
Ja, aber so ab und zu ist man dieser Wunsch da, dass man dann einfach mal durchatmen könnte, ne?
Ja.
Bevor jetzt schon wieder 5 neue Ideen auf einen einprasseln, die man dann irgendwie doch sofort umsetzen will. Auch das kommt mir sehr bekannt vor. Doch ein bisschen neidisch auf die anderen schauen und denken, ja, jetzt einfach mal so am Wochenende die Füße hochlegen können, ohne sich groß Gedanken zu machen, wäre ja recht schön, aber ja, da sind wir beide anscheinend nicht so zugemacht.
Nee, ich glaube auch.
Ja, wir haben gesagt, du bist als Coach auch tätig und unterwegs. Ist natürlich ein sehr weit fassender Begriff. Wo unterstützt du Menschen, beziehungsweise welche Menschen sind bei dir an der richtigen Adresse?
Das ist tatsächlich immer eine gute Frage. Gerade in der Coaching-Welt wird ja alles sehr, sehr schwammig. Damals als Studentin habe ich immer schon gesagt, ich wollte Mathematik studieren am Anfang. Und gesagt, ja, damit kann man alles machen. Und so ähnlich ist es ja manchmal in der Coaching-Szene auch. Gesagt, ja, alles, ich kann alles, alles kann ich lösen. So,
das sind so die Begriffe wie Life-Coach.
Ja, richtig. Und im Grunde habe ich auch eine Life-Coach-Ausbildung gemacht. Ich finde, ein Teil von mir findet es ein bisschen langweilig und sagt, ah, oh, nee, du bist doch nicht auch ein Life-Coach. Und im Grunde bin ich jemand, der Menschen begleitet, die ähnlich wie ich Fähigkeiten haben, die sich aber lange verboten haben, genau sich so in der Form anzunehmen, wie sie sind. Nämlich vielseitig, anders als die Gesellschaft das vielleicht so vorgibt. Und die sich so ein bisschen fühlen, als würden sie in einem Ring stehen und von allen Seiten würde irgendwas auf sie einprasseln und sie können gar nicht genau gucken, wo will ich eigentlich sein? Die merken vielleicht gar nicht, dass sie im Ring stehen, weil sie das über Jahre so gewohnt sind, dass sie das wuppen und aushalten können. Die aber irgendwann an den Punkt kommen und sagen, das kann doch nicht alles sein. Und da setze ich an. Das sind in der die zu mir kommen, die sagen, hey, ich kann richtig viel, ich habe auch Bock, richtig was aufzuziehen. Ich weiß gerade noch nicht genau wie, aber ich möchte was ändern. Und die Menschen begleite ich darin, wieder, sag ich mal, zu sich selber zu finden. Denn ich selbst bin ganz lange getrieben worden von so äußeren Vorstellungen, von dem, wie so ein erfolgreiches Leben aussieht, wie man so zu leben hat. Und das musste ich erst in mir selber ein bisschen umdrehen. Und deswegen nenne ich mich heute Transformationscoach, weil das war für mich tatsächlich eine Transformation, zu sagen, ich richte mich nicht mehr an dem Äußeren aus, sondern an dem, was mir herauskommt und entsteht, wo ein Antrieb von innen kommt. Mhm. Ja. Aber das war jetzt die längere Antwort, finde ich. Nicht unbedingt immer so eine einfache Frage.
wusste ich, dass die Frage für dich nie ganz so einfach ist, aber dafür bin ich da, um das ein bisschen herauszukitzeln.
Ja, definitiv.
Weil, ja, wie du gesagt hast, Coach ist immer sehr, sehr schwammig und da kann man alles und nichts drunter verstehen. Und halt auch diese Bezeichnung Life-Coach macht es dann nicht einfacher, weil es halt ein riesiges Feld ist. Was ich ganz schön fand, du hast eben gleich wieder die Metapher reingebracht, im Ring stehen. Und das ist ja auch etwas, was in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt und was du auch gerade in deinen Speeches immer wieder mit reinnimmst. Du selbst hast auch im Ring gestanden und zwar nicht nur als Metapher, sondern auch richtig. Und ja, im Endeffekt beides. Metaphorisch gesehen genauso wie, wie in der Realität. Und hast darüber, glaube ich, auch sehr viel über dich und dein Leben gelernt, ne?
Oh ja, definitiv. Aber tatsächlich erst in dem Lebensabschnitt, als ich wirklich bewusst rausgegangen bin aus dem Ring. Vorher war mir es gar nicht bewusst. Also für alle, die das erste Mal hören, Thai-Boxen ist der Kampfsport, den ich mir ausgesucht habe. Damals tatsächlich ganz bewusst, ich wollte schon immer Kampfsport machen. In Klammern, um mal wieder in die Metaebene auch reinzubringen, weil ich schon immer irgendwo einen Kampf in mir geführt habe. Und den wollte ich offensichtlich auch über dieses Hobby ausleben. So, und ich bin jemand, ich mag schnelle, direkte Lösungen, ich mag Effektivität. Und das ist das, was für mich das Thai-Boxen widerspiegelt. Relativ einfache Techniken, geradezu oder eben einfach durch. Und genau.
Voll auf die Mütze.
Voll auf die Mütze am besten. Also mein damaliger allererster Thai-Box-Lehrer hat gesagt, du willst nicht die Körpermitte treffen, sondern du willst durch dein Gegenüber durch. Und das ist so bezeichnend für mein Leben auch eine ganze Zeit lang gewesen. Es gab für mich nur eine Richtung, nämlich geradeaus und durch. Und scheißegal, ehrlich, ganz, ganz, Entschuldigung, ja, so spreche ich. völlig egal, was da sozusagen für ein Hindernis, für eine Wand stand. Ich bin da durch, weil ich einen inneren Antrieb hatte, der sagte, ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen und dann geht das. Und das hat sehr, sehr, sehr lange in meinem Leben funktioniert. Ich habe sogar einen Thai-Box-Titel geholt. Ich habe in Thailand selbst gekämpft. Das war mal ein Traum von mir, in dem Ursprungsland zu kämpfen. Und das habe ich dann am Ende auch gemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, da hat das Kämpfen nicht mehr geholfen. Und da hat diese Einstellung immer durchzugehen, immer nur geradeaus und immer nur mehr zu machen, hat nicht mehr funktioniert, obwohl sie mich ganz lange in ein vermeintlich erfolgreiches Leben geführt hat. Und das ist ja sehr, sehr, sehr bezeichnend.
Ja, irgendwann wird man doch von dem eingeholt, was innen so passiert und kann das mit dem Außen nicht mehr überdecken, ne?
Ja, richtig.
Und da kann man noch so sehr versuchen zu kämpfen, um nicht hinschauen zu müssen. Da ist das Innere doch um einiges, wie kann man es nennen, dickköpfiger. und findet immer seinen Weg, um nach draußen zu kommen. Ne?
Ich weiß gar nicht, wie du bei diesem Begriff auf mich, also wie das jetzt hier so zusammenhängen könnte.
Das fühlt gerade mal so völlig wertfrei.
Tatsächlich bin ich ein sehr, sehr sturer Mensch. Und das hat lange gebraucht, um zu erkennen, dass vielleicht mein eigener Weg nicht unbedingt immer der richtige ist, auch wenn ich das Gefühl hatte, dem war so. So, ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, da bin ich, glaube ich, so ziemlich gegen Menschen gelaufen, ohne das zu merken, was ich da eigentlich tue. Und habe überhaupt nicht verstanden, warum die sich dann auf einmal so seltsam benehmen.
Hast du es wirklich nicht bemerkt? Oder war da in dem Moment vielleicht auch wieder so diese Haltung, ich schaue da nicht hin, ich weiß im Endeffekt schon, dass das mit mir zu tun hat, aber wenn ich da jetzt hingucke, dann mache ich wieder ein Fass auf.
Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich es damals nicht. Mhm. Der Grund ist dafür aber gewesen, dass ich mich so von mir selber abgeschnitten hatte, dass ich gar keinen Zugriff mehr darauf hatte. Mhm. Ich beschreibe das ganz gerne. Okay, sagen wir mal so, man sieht es heute teilweise bei mir immer noch. Wenn ich mich konzentriere, dann kriege ich so einen bösen Blick. Ja, dann ziehen sich so die Augenbrauen zusammen und ich schaue dann sehr fokussiert auf das Problem. Und wenn du dieses Bild jetzt nochmal überspitzt und dir vorstellst, dass du mit aller Kraft irgendwo durch willst in eine Richtung und dir vorstellst, du gehst vielleicht selber wie so durch so eine Pappmaché-Wand, nehmen wir es jetzt mal im übertragenen Sinne, und du spannst den ganzen Körper an, weil du weißt, du musst da durch. In dem Moment spürst du dich selber nicht, weil du so fokussiert bist und alles hart machst für das, was da kommt. Hm. Und so bin ich durch das Leben gegangen. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe mich nicht gespürt. Und heute weiß ich, dass wir selber keine Verbindung zu anderen aufbauen können, wenn wir keine Verbindung zu uns selbst aufbauen. Hm. Und das durfte ich auf eine ziemlich harte Art und Weise lernen, weil ich relativ früh in meinem Leben entschieden habe, und das hört sich immer ein bisschen blöd an, wir als Kinder können keine Dinge entscheiden, aber das tun wir letztlich auf eine Art, dass ich entschieden habe, so wie ich bin, mit der sensiblen, feinfühligen Art, bin ich hier nicht richtig. Hier kann ich so nicht überleben. Also darf das nicht sein. Und dann schalte ich das ab. Hm. Und diesen Wunsch habe ich so lange in mir getragen, endlich nichts mehr zu fühlen, dass das irgendwann Realität geworden ist. Hm. Und ganz ehrlich, es heißt so schön, be careful what you wish for. Also sei vorsichtig bei dem, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und das war bei mir in dem Fall der Fall. Ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich nichts mehr fühlen konnte. Und ich hatte gedacht, naja, dann funktioniert halt das Leben besser. Aber wir als Menschen funktionieren halt nicht ohne Gefühle.
Ja. Und war das der Punkt, wo du dann im Endeffekt deinen anderen Weg sehr straight gegangen bist? Denn du hast dann Abi gemacht, du hast studiert, du bist nachher in einer sehr guten Position als Ingenieurin gelandet, im Qualitätsmanagement, auch wieder ein Bereich, der sehr viel Fokus erfordert, sehr viel Durchsetzungsvermögen wahrscheinlich auch erfordert. War das so die logische Konsequenz? So, ich fühle nichts mehr, aber es ist eine gewisse Energie da im Körper, die jetzt aus diesen Gefühlen kommt, auch wenn du sie nicht mehr wahrnimmst, und die muss ja irgendwo wieder raus. So stelle ich es mir zumindest vor, und dass das dann gebündelt in diesen Werdegang, der so vermeintlich erfolgreich und toll erscheint, hineingeflossen ist.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Ich habe mich dabei gefühlt wie so ein Teekessel. Wie so ein Teekessel, der auf einer heißen Herdplatte steht, von unten die ganze Zeit befeuert wird und gar nicht anders kann, als diesen Druck irgendwo hinzulassen. Hm. Und ich habe aber versucht, alles in mir zu halten, nämlich alle Energie, in welcher Form von Gefühl auch immer. Ich habe über Jahrzehnte habe ich keine einzige Träne geweint. Hm. Noch nicht mal alleine mit mir, weil ich mir das verboten hatte. Und dieser Druck, der da in mir war, der hat sich halt über körperliche Anspannung sowieso mal dargestellt. Und ich bin dann wirklich unter diesem Druck aus diesem Teekessel immer in eine Richtung gelaufen. Ich bin quasi vor dem davongelaufen, wo ich nicht hinschauen wollte, und das war meine Vergangenheit. Und ich bin nach vorne in die Richtung, wo ich dachte, dass es der richtige Weg ist. So, ich dachte damals, Erfolg zu haben bedeutet Anerkennung im Job zu bekommen, gut zu sein in dem, was man macht, das entsprechend gespiegelt zu bekommen. Auch meine Familie hat gesagt, boah, wow, du bist die Erste, die studiert hat. Und dann Ingenieurin, die konnten da auch irgendwie was mit anfangen. Ich habe in der Automobilindustrie Karriere gemacht und habe dann auch immer mal wieder ein Auto mit nach Hause gebracht, weil es in einem meiner Jobs auch Teil meiner Aufgabe war, Fahrzeuge zu testen in der Vorserie. Und so haben dann auch die Nachbarn mitbekommen, oh, die fährt aber hier mit dem und dem Auto vor. Und davon habe ich gelebt, weil ich das Gefühl hatte, genau so ist ein erfolgreiches Leben. Aber da war überhaupt gar keine Motivation von innen heraus, sondern das hat sich zwar richtig angefühlt auf eine Art, ich hatte so einen Antrieb und das hat funktioniert für mich und ich bin da immer weitergelaufen, aber dieser Antrieb hat halt auch eine Abhängigkeit mit sich gebracht. Ich war abhängig davon, dass andere mir sagen, wie gut ich bin, dass sie mir Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Ich war abhängig von dem Lob und diesem gefühlten Schulterklopfen und sagt, hey, hast du mal richtig gemacht, boah, hier, geil, in der großen Runde und du bist als einzige Vortragende ohne Nachfrage raus. Ey, was meinst du mit stolz geschwellter Brust? Habe ich das dann gesagt, so, ah, hier, guck mal, geil, was ich so kann. Aber das war nie was, was ich mir selber gegeben habe. Ich brauchte das immer von außen. Bis zu einem gewissen Punkt, bis ich dann gemerkt habe, dass ich dagegen eine Wand laufe, die ich aufbrechen kann.
Ja, was ich da auch wieder sehr interessant finde, der Job war ja dann im Endeffekt auch wieder so ein Job, wo alles irgendwo in ich sag mal, festgelegten Bahnen ist. Das ist ja jetzt nicht so ein wahnsinnig kreativer Job, wo du dich dann völlig ausleben kannst und ständig neue Dinge einbringen kannst, sondern du wusstest ja im Endeffekt genau, was nächste Woche passiert, was übernächste Woche passiert und was in 3 Monaten passiert. Also da gab es jetzt wahrscheinlich nicht so die Mega-Überraschungen.
Ja und nein, ehrlich gesagt. Ja und nein. weil ich zwischendrin halt auch dafür war, dafür verantwortlich war, Fehler zu analysieren. Und das ist was mich auch angetrieben hat. Ich habe mich ganz lang, und auf eine Art und Weise tue ich das auch immer noch, als professionelle Schatzfinderin bezeichnet. Und das ist das, was so meine Essenz auch trifft, dieses Spielerische, dieses Suchen, dieses Finden, wo ist die wirkliche Ursache für das Problem. Und das habe ich geliebt, als Ingenieurin und jetzt aber auch als Coach. Zu sagen, was liegt denn da drunter? Woher kommt das wirklich? Worum geht's hier eigentlich wirklich?
Ja.
Und das hat mich ganz lange über Wasser gehalten, weil ich mir eingeredet habe, naja, du musst dich nur auf das Positive fokussieren. Und dann wird es schon. Ja. Ich habe aber total außer Acht gelassen, dass so Werte ziemlich verletzt worden sind im Arbeitsumfeld.
Ja. Wobei, also da sehe ich halt auch wieder so als Ingenieurin, gerade in der Automobilindustrie, da gibt es dann halt so die, ich sage jetzt mal, Baupläne. Und da gibt es irgendwelche Schaltkreise und weiß ich nicht. Also ich bin in dem Bereich eine vollkommene Niete, mich darfst du dann nicht fragen. Aber das ist ja nun doch was ganz anderes, in dem Bereich zu suchen, als im Bereich Mensch, wo es wirklich sehr offen und sehr komplex zugeht. Also es war schon so ein geordnetes Feld auch, in das du hineingegangen bist.
Muss ich jetzt mal gerade eine Weile drüber nachdenken, weil du gerade so Komplexität gesagt hast. Und tatsächlich habe ich mich in einem unglaublich komplexen Umfeld befunden. Ja, ich gebe dir total recht, es war links und rechts auf eine Art und Weise abgegrenzt. Aber ich hatte damals schon eine Verantwortung, also mein Arbeitsgebiet war unglaublich umfangreich. Das ist auch tatsächlich ein Teil, der mir ein bisschen mit das Genick gebrochen hat. Aber es hat diese Vielseitigkeit so angesprochen in mir. Und die Prozesse, die ich begleitet habe, gingen komplett in die Tiefe. Ich war bei Lieferanten, ich war in unterschiedlichen Ländern, ich habe mir unterschiedlichste Herstellungsprozesse angeschaut. Ich hatte nicht nur ein Teil, was immer auf dieselbe Art und Weise gefertigt wurde, sondern ich hatte viele, viele Teile über viele Baureihen. Und ich hatte schon immer mit vielen, darüber mit unterschiedlichsten Ansprechpartnern zu tun. Und habe mich tatsächlich in Summe, ich habe da nie so drüber nachgedacht, das ist total schön, schon da in einem unglaublich komplexen Umfeld bewegt. Einfach, weil ich für jedes Bauteil bestimmt immer 20 Ansprechpartner hatte. Und ich hatte viele. Oh, verrückt. Ja, ja, aber ansonsten die Kreativität, um sozusagen da auf deine ursprüngliche Frage einzukommen, die war da schon eher eingeschränkt. Also ich konnte mir jetzt nicht unbedingt neue Bauteilformen ausdenken, sondern ich musste da im Rahmen bleiben und war halt einfach da, die Probleme, die aufgetreten sind, zu lösen und die richtigen Leute zusammenzukriegen, damit das relativ schnell in kurzer Zeit auch ja, serienreif ist.
Ja, ja. Ging es halt wirklich nicht eher darum, mit Menschen tiefgehende Beziehungen aufzubauen, sondern es war dann doch eher technischer Art und auf das Bauteil bezogen und ja, nicht zu viel mit einer Menschen oder ja, doch zwar im Austausch zu sein, weil klar, du hattest die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast, aber da war es halt auch wieder auf das Technische bezogen, ne? Nicht auf die Menschlichkeit.
Ja, es war tatsächlich ein sehr funktioneller Austausch. Ich hatte eine ganze Zeit lang auch das Gefühl, dass ich eher eine Funktion bin, die mit anderen Funktionen zusammenarbeitet. Und so wirklich tiefen zwischenmenschlichen Austausch hatte ich nicht in meinem direkten Umfeld.
Ja.
Wenige tatsächlich. Also einige ganz besondere Ausnahmen waren durchaus dabei und die schätze ich sehr. Bin sehr dankbar dafür, dass es die eben auch gab. Aber im Verhältnis waren das eben eher die Ausnahmen, die großartigen Ausnahmen, die diese Welt wirklich so zu bieten hat.
Keine Regel ohne Ausnahmen, so ist es ja.
Ja.
Jetzt hast du schon ein paar Mal Worte erwähnt, wie gegen die Wand gelaufen, Genick gebrochen und das lässt ja erkennen und auch überhaupt, dass wir heute hier so zusammensitzen und darüber sprechen, dass da irgendwann halt wirklich in dem Ausmaß Schluss war, mit dem ich schneide mal alle Gefühle ab und konzentriere mich nur auf meinen Job und kletter da die Karriereleiter höher. Was ist da passiert?
Ja, es war damals in der Zeit, ich habe mich auf die deutsche Amateurmeisterschaft vorbereitet. Ich hatte eine Arbeitsstelle mit gut über 40, deutlich über 40 Stunden, die ich gearbeitet habe, bin im Nachgang zum Training und habe einfach dafür gelebt. So, ich war da drin, ich habe so ein bisschen, wie sagt man so schön, so einen Dopaminritt gehabt, ja, immer eine neue Aufgabe, ich habe die gelöst und in der Zeit hatte ich einen Arbeitskollegen, der dann in Rente gegangen ist. Und ich war plötzlich für das Arbeitsfeld, was wir uns zu zweit schon kaum teilen konnten, alleine verantwortlich. Und mein damaliger innerer Antrieb, ich bin stark, ich schaffe das, ich kann das alleine, hat dazu geführt, dass ich mir diese komplette Verantwortung auch auf meine Schultern geladen habe. Ich habe gesagt, ich kriege das schon irgendwie hin. Und wenn das schon nicht genug gewesen wäre, ist in der Zeit auch meine Oma gestorben. Und vorgegangen, wie ich so schön sage. Und das hat mich mitgenommen im allerersten Schritt, allerdings auf einer ziemlich oberflächlichen Ebene. Ich war traurig, aber nicht so tief, weil ich war so gefangen in diesem Hamsterrad, was ich mir aufgebaut hatte, von Arbeit, Sport, Schlafen, Aufstehen, Arbeit, Sport, Schlafen. Dass ich gar keine Zeit hatte, überhaupt einen Zugang dazu zu bekommen. Und dann kam die deutsche Meisterschaft, ich habe den Titel bekommen und bin an dem Abend noch nach Hause wie in so ein Loch gefallen. Plötzlich hatte ich nichts mehr, worauf ich hingearbeitet habe. Ich hatte nichts mehr vor Augen, wo das ist es wert, dieses Hamsterrad am Laufen zu haben. Und da bin ich in ein ziemliches Loch gefallen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, schon das zweite oder dritte Mal in meinem Leben. Aber das ist das erste Mal, wo es mir ein bisschen bewusster wurde. Und ich bin in so ein Loch gefallen, war dann erstmal krank. Wie das der Körper dann so schön macht, wenn wir mal einmal aufhören zu rennen und wir nicht mehr in diesem Rausch sind und Überlebensmodus fahren oder zur Ruhe kommt, dann entwickeln wir in der Regel irgendeine Krankheit. Und so war das bei mir auch der Fall. Ich bin dann 6 Wochen raus aus dem Arbeitsalltag. Und am liebsten würde, ein Teil von mir würde am liebsten jetzt sagen, ja, und ab da hat sich alles verändert. Ich hab erkannt, dass ich trauern darf, dass ich die Gefühle zulassen darf. Am liebsten würde ich sogar sagen, dass der Tod meiner Oma mich da rausgerissen hat aus dem, aber wir haben es eingangs schon gesagt, ich bin ein unglaublich sturer, dickköpfiger Mensch. Und ich wollte nicht wahrhaben, was da passiert. Und ich wollte nicht wahrhaben, dass ich nicht mehr funktioniere. Also bin ich nach den 6 Wochen wieder zur Arbeit mit Angst. Das war eins der ersten Momente, wo sich wirklich auch meine Angststörung bemerkbar gemacht hat. Ich habe eigentlich immer gesagt, mein Gott, ich habe keine Angst. Ich stelle mich hier jedes Mal, stelle ich mich meinen Ängsten auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und im Endeffekt habe ich das unfassbar oberflächlich gemacht. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also einmal so am Rande, wer denkt, er erweitert seine Komfortzone damit, dass er kalt duscht oder irgendwie eine bestimmte Routine macht und sich da an die Grenzen bringt. Bullshit. Also ganz ehrlich, was wirklich Mut erfordert und die eigene Komfortzone sprengt, ist den Zugang zu den eigenen Gefühlen wiederherzustellen. Hm. Und das habe ich damals nicht geschafft im ersten Moment. Und ein Teil von mir findet das auch immer so sehr traurig, dass nicht mal der Tod meiner Oma, und das ist der Mensch, der mich großgezogen hat, da bin ich mit 3 Monaten bin ich in ihre Familie gekommen. Sie war noch nicht mal verwandt mit mir und ist sozusagen erst im Laufe meines Lebens zu meiner Oma geworden, weil ich sie irgendwann mal gefragt habe. Kleines, tapsiges Wesen. Bin ich zu ihr hin und habe gefragt, willst du meine Oma sein? Darf ich Oma zu dir sagen? Ich war schon ein bisschen niedlich. Ich wollte nicht wahrhaben, was da passiert. Und ich hatte ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da passiert. Ich habe als Jugendliche schon mal versucht, dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und bin damals aber schon vom System sehr, nicht gelenkt worden. Ich hatte mir mit 19 einen Termin bei der Psychotherapie organisiert, weil ich dachte, irgendwas ist hier doch los. Ich kann mich gerade nicht mehr konzentrieren, irgendwie läuft es nicht so ganz rund. Und hatte damals schon 6 Monate auf einen Termin gewartet. Und ich bin heute so stolz auf die Frau, die ich damals schon war, die selber versucht hat, irgendwas zu ändern. Und mit 19 bin ich dann dahin und gesagt, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich glaube, ich habe ADS. Ich war sogar schon in Selbsthilfegruppen und hatte mich da mit Leuten verbunden und mal drüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwas ist hier doch. Und in dieser Sitzung, ich kürze das Ganze jetzt ab, weil ich so einen kleinen Loop wieder gedreht habe, in der Sitzung sagte der Therapeut zu mir, nee, also Sie haben kein ADS, Sie sind wahrscheinlich einfach hochsensibel. Boom. Und was ich damals gehört habe, was ich damals als Kind gehört habe oder als Jugendliche gehört habe, war ein, stell dich nicht so an. Du bist einfach nur zu sensibel. Damals wusste ich nicht, was Hochsensibilität bedeutet. Damals wusste ich nicht, was das heißt und was das für mich auch heißen kann. Also bin ich da raus und dachte, okay, mit mir ist irgendwie was nicht richtig, ich mach mal so weiter wie bisher. So. Und diese Einstellung und diesen Kampf darüber aber auch, den habe ich dann weitergeführt, indem ich mit Angst wieder zur Arbeit bin nach dieser sechswöchigen Auszeit, war es ja noch nicht mal. Und habe damals dann aber auch schon erste Schritte eingeleitet und habe gesagt, hey, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Und das habe ich im ersten Schritt gemacht, auf eine 4-Tage-Woche. Ich gesagt habe, ich muss hier irgendwas ändern. Ich muss gucken, irgendwas läuft hier schief. Wohlgemerkt war ich damals schon völlig drüber. Aber starke Menschen sind es ja gewohnt, Dinge auszuhalten. Und erst wenn wir es wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr ertragen können und eigentlich schon zusammengebrochen sind, dann heben wir die Hand, sag, es ist ein bisschen viel.
Und nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Also nur so ein bisschen wär ganz cool, wenn ich irgendwie Hilfe bekommen könnte. So und so ging es dann aber erstmal weiter. Ich habe eine 4-Tage-Woche gehabt und in der Zeit habe ich gemerkt, ich glaube, ich möchte mehr vom Leben als dieses reine Ingenieurinnenleben. So. Ich glaube, ich mache mich selbstständig.
Und dann war, wenn man eigentlich schon überfordert ist und am Limit ist, sich dann noch eine Selbstständigkeit oben drauf zu packen.
Ja. Und das macht im Nachgang aber so viel Sinn, weil ich ja mein Leben lang immer vorwärts gelaufen bin. Ich bin weggelaufen. Im Grunde bin ich weggelaufen vor genau dem. Und ich dachte, wenn das jetzt hier so nicht so funktioniert, dann gehe ich halt woanders hin, da wird es besser. Und ich liebe diese naive Herangehensweise. Weil es letztlich im Grunde das Beste war, was mir passieren konnte. Weil der Druck dort nicht ausgereicht hat. Bin ich den Weg gegangen. Ich habe dann meine Arbeitszeit nochmal reduziert auf eine halbe Stelle. Gesagt, so, ich brauche hier ein bisschen mehr Zeit für meine Selbstständigkeit. Und das war der entscheidende Kick, der dann dazu geführt hat, dass ich jeden Montagmorgen, wo ich zur Arbeit gekommen bin, das Gefühl hatte, ich komme aus einem langen Urlaub zurück. Weil meine gesamte Arbeitsumgebung in der zweiten Hälfte der Woche weitergearbeitet hat, während ich ja nicht da war. Jeden Montag musste ich die Arbeit von der vorherigen Woche wieder aufarbeiten und gucken, wie ich damit klarkomme. Und das war am Ende, um mal das runterzubrechen, der Moment, wo ich innerlich zusammengebrochen bin, weil mein Muster, da vorne ist eine Tür, ich renne durch, egal wie schwer sie aufgeht, dann renne ich halt fester dadurch, funktionierte nicht mehr. Und da bin ich das erste Mal richtig gegen eine Wand gelaufen. Und diese Wand war meine Depression. Da haben diese Muster nicht mehr funktioniert. Ich konnte machen, was ich wollte, ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Es ging nicht. Diese verdammte Tür ging nicht auf. Und in dem Moment bin ich zusammengebrochen. Weil ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Weil alles das, was für mich Erfolg war, was für mich ein erfolgreiches Leben war, funktionierte von jetzt auf gleich nicht mehr. Wie mit einem Fingerschnipp. Und ich hatte das Gefühl, ich habe auf ganzer Linie versagt. Ich habe es nicht hingekriegt. So. Und das war hart. Kann ich jetzt nur nochmal sagen, weil ich mir gerade wieder vorstelle, wie ich da saß, so am Boden. Und ich war richtig verzweifelt. Ich habe mich hilflos gefühlt, ohnmächtig. Und egal, was ich gemacht habe, es hat nicht mehr funktioniert. Es wurde tatsächlich nur noch schlimmer. Je mehr ich mich angestrengt habe, desto beschissener ging es mir. Und das war am Ende das Beste, was mir passieren konnte. Weil nur durch die Depression, eigentlich sage ich mal so, die Depression hat mir beigebracht, umzudenken, dass es mehr gibt als volle Kraft voraus.
Ein wenig mehr. Deutlich viel, aber man kann auch in andere Richtungen.
Ach, Details. ja, und heute sage ich gerne, wenn ich dieses Bild von der Tür nehme, dass manche Türen eben nicht aufgehen, indem man durchdrückt. oder Drehtüren sind oder so. Es gibt halt manche Türen, die gehen nach innen auf. Und meine persönliche Tür zum Glück ging nach innen auf, indem ich mich auf mich eingelassen habe, auf meine Emotionen eingelassen habe. Und es war kein einfacher Weg, aber es war am Ende der effektivste von allen.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte gerade, wo du das so erzählt hast, ich meine, ich kenne ja deine Geschichte, aber eben nochmal so ein Bild vor Augen, gar nicht so mit einer Tür, sondern irgendwie eher so, Marina ist am Rennen mit so einem Gummiseil um den Bauch gebunden und versucht in alle Richtungen irgendwie davon zu kommen, sei es der Sport, sei es der Job, was auch immer, also gar nicht immer nur nach vorne, sondern einfach nur weg von dem Mittelpunkt, von dir selbst, mit diesem Gummiseil um den Bauch. Und es geht immer, klar, einen bestimmten Weg geht es voraus, aber irgendwann zieht dich dieses Gummiseil immer wieder zurück.
Ja, richtig.
Und dann irgendwann ist halt so dieser Zeitpunkt da, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt nicht weiter in irgendeine Richtung komme, gucke ich mich vielleicht doch erstmal bei dem um, was ich hier habe, was für mich erreichbar ist, ne?
Ja, genau. Und das hat dann am Ende wirklich die Depression geschafft, muss ich sagen. Und die brauchte ich auch. Also so blöd, wie sich das vielleicht jetzt anhört für Menschen, die depressionsbetroffen sind. Oder vielleicht für Menschen, die das nicht nachvollziehen können, was das bedeutet. Wenn ich sage, ich brauchte die Depression, das kann sich sehr widersinnig anhören, finde ich. Aber ich wäre damals aus meinen eigenen Mustern nicht rausgegangen, hätte es da noch irgendwie so einen anderen kleinen Ausweg gegeben.
Ja.
Weil das habe ich ja über Jahre versucht. Und ich habe ja nicht gehört auf mich selbst. Bin ja einfach weitergelaufen. Und da musste ich mich mal, meine Oma hat immer so ein bisschen gesagt, so, muss man sich mal ordentlich auf den Pott setzen. So, und das hat die Depression halt geschafft, mich wirklich auf den Pott zu setzen und zu sagen, so, und jetzt denken wir da ja mal wirklich drüber nach, beziehungsweise hören mal auf zu denken und fühlen, was da ist.
Hm. Konntest du das wirklich so einfach, wie es jetzt klingt, für dich realisieren? Weil viele, die von Depressionen betroffen sind, wissen das ja, dass es dann gerade in dem Moment sieht man ja eigentlich gar keinen Ausweg. Und wenn man dann nicht gute, unterstützende Hilfe von außen hat, die jetzt rein über die Medikamentenverordnung hinwegführt, ist es ja in dem Moment auch beinahe unmöglich, da selbst rauszukommen. War es bei dir so einfach, dass du gesagt hast, ach, so, was bisher war, hat nicht funktioniert und probiere ich es jetzt mal so anders.
Natürlich würde ich jetzt am liebsten sagen, natürlich ist es total einfach. Also du musst nur die richtigen Schritte machen und dann läuft es. Nee, natürlich nicht. Weil das, was ich damals versucht habe, das, was ich kannte, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, weiterzutun, ich habe mich noch mehr dagegen gewehrt. Ich wollte das nicht annehmen. Ich wollte nicht diejenige sein, die ihr Leben gerade nicht geschissen kriegt. So. Und da sind wir wieder beim Kämpfen. Ich habe total dagegen angekämpft. So. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Siehst du mal, da kommt hier so ein bisschen, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Offenbar sitzt es noch ein bisschen. Ne? Ich habe mich da ziemlich lange noch gegen gewehrt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wieder einen Ausweg geben. Und das hat sich über Monate gezogen. Ich habe viele Sachen ausprobiert und bin im Prinzip weiter an diesem Gummiband rumgelaufen, weil ich dachte, ah, die Methode muss doch klappen, das muss doch irgendwie, hier könnte ich nochmal und kann mir da nicht irgendjemand. Und ich habe natürlich auch, wie damals schon mit 19, nicht sofort einen Therapieplatz bekommen. Ich durfte auch da über ein halbes Jahr warten. Bin bei mehreren Therapeuten und Therapeutinnen gewesen, die dann irgendwann keinen Platz hatten. Habe jemanden gefunden, der mich übergangsweise betreut hat. Ich habe eine Coaching-Ausbildung in der Zeit gemacht, die mir tatsächlich auf eine Art sehr viel Halt gegeben hat, die mich auch dazu ermutigt hat, mich meinen eigenen Gefühlen zu stellen. Und ja, hatte darüber eben auch Menschen, mit denen ich reden konnte. Ich habe mir davor schon ein Netz aufgebaut an Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, die, ja, wie das so ist, ne? Man bekommt sozusagen die Menschen in das Leben, die man braucht, auf die eine oder andere Art und Weise. Und eine damalige Kollegin hatte mich in ein privat organisiertes Netzwerk aufgenommen, den wir, dieses Netzwerk haben wir liebevoll den Klapsentreff genannt. Also voll mit Menschen, die in unterschiedlichsten Arten und Weisen Depressionen erlebt haben. Und mit den Menschen habe ich viel gesprochen. Und es ist wichtig, dass wir uns insgesamt Menschen holen, die verstehen, wovon wir reden. Egal, ob das im Business-Umfeld ist, ob das privat ist, ob das jetzt wie in dem Fall krankheitstechnisch ist. Aber es hilft so sehr, wenn du verstanden wirst. Und das hat mir geholfen, zu reden, darüber zu sprechen, dass ich gerade eben nicht mehr funktioniere, dass ich nicht mehr das machen kann, was ich vorher noch machen kann, dass ich teilweise nicht in der Lage bin, einen Telefonanruf zu führen, dass ich teilweise nicht in der Lage bin, einen Briefumschlag zu öffnen, weil ich Angst davor habe, was da drin steht. Und ich durfte damals schon mutig sein, genau das zu sagen. Weil jemand, der das nicht nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, denkt, ey, ganz ehrlich, ist ein Briefumschlag, mach diesen blöden Briefumschlag auf. Aber die Emotion, die dahinter steht, die Angst, die mögliche Schuld oder Scham, irgendwas nicht gebacken gekriegt zu haben, die kann enorm sein. Und darüber habe ich mit Menschen gesprochen. Und das ist, glaube ich, diese Erfahrung ist auch das, was mir jetzt so hilft in meinem Job, besonders als Coach. Diese Erfahrung zu wissen, was es bedeutet, wenn man vom Kopf her zwar genau weiß, welche Schritte zu tun sind, aber man irgendwie nicht in der Lage ist, das zu tun. Wenn man den Zugang zu diesen eigenen Emotionen verloren hat und sich so selber, ja, wie an einem Gummiband oder wie vor so einer unsichtbaren Wand zurückhält von dem, was man eigentlich möchte, weil dahinter irgendwas in dir schreit, macht es auf gar keinen Fall. Ja. Und darum geht es eigentlich, da mal hinzuhören und nicht stur irgendwie in die Richtung zu laufen, von der man denkt, dass sie die richtige ist.
Ja.
Wenn wir nicht auf unser Herz hören, in dem Fall, dann laufen wir total ziellos, planlos durch die Gegend. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Richtung. Es ist in der Regel nicht die eigene.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Richtung, aber es ist meist eine Richtung, die wir denken, dass andere sie von uns erwarten.
Ja.
Und dann ist es natürlich leicht, dann zu sagen, ja, die anderen erwarten das von mir, also tue ich das, weil in dem Moment gebe ich ja die Verantwortung ab. Und schiebe den anderen den schwarzen Peter zu, weil das ja ihre Erwartungen sind und ich ja nur diese Erwartung erfüllen möchte.
Mhm. Ja.
Eigene Verantwortung ist da ein ganz, ganz großes Stichwort.
Ja, bin ich total bei dir. Ich habe früher, ich mag Menschen nicht, die sich in einer Opferrolle begeben, die so sinnbildlich die Hände übereinander schlagen und sagen, oh, aber ich kann ja gar nichts machen. Und das war für mich eine der schlimmsten Selbsterkenntnisse, zu merken, dass ich das selber auch getan habe. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir alle genau an diese inneren Schmerzpunkte rankommen und sagen, okay, gefällt mir zwar überhaupt nicht, was ich da gerade festgestellt habe über mich, aber das liebevoll anzunehmen, sagen, okay, das ist auch ein Teil von mir. der darf da sein. Wir müssen ihn ja nicht komplett ausleben, immer und immer wieder. Aber es geht darum, ihn anzuerkennen und nicht wegschließen zu wollen.
Und ich glaube, das ist wirklich dann auch so das Geheimnis, denn auch so deine funktionierende Art, die funktionierende und immer noch vormpreschende Marina, die ist ja nicht weg.
Ja.
Da ist ja immer noch ein Anteil von da. Der kommt auch ab und zu durch. Das war dann auch so ab und zu schon mal so dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, Marina, hallo, guck da mal hin. Meinst du das jetzt wirklich so?
Ja.
Das verschwindet nicht. Egal wie reflektiert man ist, egal wie sehr man sich mit allem auseinandergesetzt hat, es ist einfach ein Teil von einem selbst. Bloß, ich denke, es kommt darauf an, wie viel Raum gebe ich diesem Teil und gehe ich wieder in diese Opferrolle oder sage ich, okay, ich habe die Verantwortung dafür, was ich mit diesem Teil mache. Und das ist ja nichts Verkehrtes dabei, ehrgeizig zu sein, wenn es in einem gesunden Rahmen bleibt.
Ja, genau, das ist der
nichts
Punkt.
Verkehrtes dabei, auch irgendwo seinen Platz im System, sage ich mal, zu suchen, denn das ist uns ja genetisch vorgegeben, dass wir nicht zu weit uns von allen anderen entfernen möchten. Das ist alles in Ordnung, aber halt in dem richtigen Maß. Ne?
Ja, genau. Du hast ein schönes Bild gerade ausgelöst bei mir, weil ich mein Leben lang immer versucht habe, den einen Platz zu finden, wo ich reinpasse. Diese eine Funktion, diese Rolle, dieses da, das ist meins, da kann ich so sein, wie ich bin. Und ich habe mich so abhängig gemacht davon, wie mein Umfeld aussieht, wie die Gegebenheiten sind, wie die Menschen sind. Und ich habe mich immer angepasst. Und anpassen bedeutet halt auch immer irgendwie was weglassen. Oder sich irgendwo reinpressen. Sich klein halten, um irgendwo reinzupassen. Weil in der Regel sind die Löcher, die die Gesellschaft so vorgibt, ja nicht so groß wie wir selber. Und da zu merken, okay, ich bin vielleicht an erster Stelle jetzt erstmal ich. Und ich guck mal, wie ich mir ein Leben um mich herum aufbauen kann, wo ich so atmen und so sein kann, wie ich bin. In der Art und Weise, wie ich bin. Und zwar für was Positives. Es geht hier gar nicht um Ellbogengesellschaft oder ich muss mir jetzt meinen Platz dann wieder beim erkämpfen, sondern es geht einfach darum zu sagen, so, hier bin ich, hier stehe ich, so mache ich das. Und ja, das einfach mit Überzeugung, und zwar mit innerer Überzeugung, mit so innerer Stärke zu sagen. Ich glaube, darum geht es, ein Leben aufzubauen, das sich dir anpasst und nicht andersrum.
Ich hatte da gerade den Gedanken, wir sind einfach alle zu viele, um in ein Schema reinzupassen. Und so gibt es halt verschiedene Lebensbereiche, ganz verschiedene Rollen, in die wir dann reinschlüpfen können. Und die können auch völlig konträr sein zu dem, was sonst ist. Aber es gibt halt nicht so dieses eine Schema F, in das wir dann hineinpassen. Ne?
Mhm. Ja. Und ich meine, das kann ja auch Spaß machen. Ja? Wenn wir das bewusst wählen und sagen, ich ziehe jetzt diese Rolle an und ich mache das bewusst. Ich habe aber auch Phasen in meinem Leben gehabt, da war ich wie so zerstückelt. Ich war in jeder Funktion, war ich irgendwie nur dieser Teil. Und das hat sich wie so eine innere Zerrissenheit angefühlt. Und wenn wir an dem Punkt sind, das Gefühl haben, wir können in unterschiedlichen Umgebungen nicht komplett wir selber sein, dann dürfen wir da mal hinschauen. Weil ich glaube, sobald es irgendwie was Spielerisches ist und sobald wir da Spaß dran haben und sagen, hey, heute bin ich jetzt einfach mal in meinem Fall die Veranstalterin oder heute bin ich die Moderatorin oder heute bin ich vielleicht auch einfach nur Marina, Privatperson, die irgendwo auf einer Wiese sitzt und Bienen dabei zuschaut, wie sie eine glückliche Zeit auf den unterschiedlichsten Blüten haben, ja?
Ja. Aber das ist auch schon wieder diese Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, weil dann steuerst du das. Und wenn du aber nur in verschiedenen Bereichen verschiedene Rollen annimmst, ist das ja größtenteils wieder, dass du dann in diesen Bereichen bestimmte Erwartungen erfüllen möchtest.
Ja, genau.
Und halt deshalb die anderen Rollen oder deine anderen Persönlichkeitsanteile ausblendest, weil sie in dem Moment da nicht reinpassen. Bei dem Bild, was du denkst, was andere von dir erwarten. Weil es ist ja noch die Frage, erwarten das die anderen wirklich? Oder stellen wir uns das nur so vor? Das ist ja dann das nächste Problem, mit dem wir uns dann auseinanderzusetzen
haben. Oh, das hast du in einem unserer Gespräche so schön formuliert. Weil eine Vorstellung, hast du gesagt, ist ja nichts anderes, als was wir vor andere Leute stellen. Mhm. Wie eine Wand, die uns davon abhält, zu erkennen, wer wirklich dahinter steht. Und das ist so ein schönes Bild. Ja, das hast du mal gesagt.
Ab und zu kommt da mal was Intelligentes raus.
Sehr, sehr oft, meine Liebe, sehr, sehr oft.
Ja. Ja, unsere Gespräche sind da oft sehr philosophischer Art und gehen da auch meist sehr tief rein. Mhm. Und das ist es ja auch, was dich aber heute ausmacht. Auch gerade in deiner Arbeit. Du kratzt da ja nicht an der Oberfläche, ja, und sagst den Leuten mit so einem Filtertätschchen, alles wird gut. Jetzt hast du mal gesehen, dass da vielleicht irgendwas bei dir ist, was dich blockiert, was dich hemmt, was dich zurückhält. Du hast da jetzt also eine Ahnung von, alles wird gut, jetzt geh weiter, sondern du bist dann eher diejenige, die dann da mit dem Finger nochmal reinbohrt und diesen Schmerzpunkt auch erwischt, weil du halt weißt, wie es ist, ne? Mhm. Und dass diese Oberflächlichkeit nicht viel bringt.
Ja, und ich weiß vor allen Dingen auch, was es bedeutet, wenn wir uns selbst verarschen. Und wir sind ja unglaublich gut da drin, weil wir unseren Selbstwert ja erhalten wollen. Und damals als Ingenieurin war es für mich das Schlimmste zu erkennen, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Und hätte mir damals von außen irgendjemand gesagt, du, das und das läuft aber nicht rund, wäre auch meine erste Antwort gewesen, nee, also ne, kümmer du dich mal um dein Leben. Hm. So. Weil ich das gar nicht zugelassen hätte. Ich arbeite tatsächlich sehr, sehr gerne in der Tiefe mit Menschen, weil ich weiß, dass es an der Ursache von unseren Problemen die wahre Lösung gibt. Und kein 15-Schritte-Plan, den ich dir vorlege, den irgendwie ne, so nach Schema F Leute ablaufen und genau dann erreichst du es, wenn du es genau so machst. So, das ist halt, wir wünschen uns das. Wir wünschen uns ja so sehr diese, ich sag so gerne, Erfolgsquickies, liebe das. Ja. Wo wir sagen, boah, ich sehe sofort, dass da was passiert. So, jetzt muss ich nur noch das und das und das machen. Dann läuft es. Ja, so. Und wir beschäftigen uns so lange damit, mit so einer Suche nach dem perfekten Weg, dass wir irgendwie aufhören, unsere Schritte selber zu gehen.
Ja, kommt mir bekannt vor. Habe ich öfter mal so in meinem beruflichen Umfeld mit zu tun.
Ja. Gerade sagen, wie weißt du so schön, du bist ja die liebevolle Popotreterin mit Herz. Ich genau. Finde es großartig, ja. Und genau das ist es. Wir brauchen halt diesen Spiegel. Jemanden, irgendeine Person gegenüber. Und das sage ich jetzt als Coach. Es muss nicht immer ein Coach sein. Es ist effektiver auf eine Art, weil natürlich das Menschen sind, die gezielter Fragen stellen, die ein Gespür dafür haben, die vielleicht, wie in meinem Fall, auch Erfahrungen selber haben, die wissen, was das in der Tiefe bedeutet. Aber es kann auch helfen, einfach mal drüber zu sprechen. Weil dieser Blick von außen ist wie so ein Blick in den Spiegel. Es gibt Dinge im Leben, die können wir selber nicht erkennen. Noch ein neues Bild. Ich bin ja so bekannt für Bilder. Stell dir vor, du hast zwischen den Augenbrauen oben einen Punkt. Du wirst ihn ohne Spiegel nicht erkennen können. Hm. Und genau darum geht es, dass wir Menschen einfach in den Austausch kommen, in die Verbindung mit anderen und darüber mit uns. Oder eben andersrum, erst in Verbindung mit uns, weil wir dann hinter diese Vorstellung von Menschen kommen, die wir von Menschen haben, um dann in Verbindung mit den Menschen dahinter zu kommen.
Ja. Und manchmal ist es ja in dem Moment für uns Menschen auch besser, dass wir gewisse Dinge nicht sehen, weil sie einfach störend sind. Um dein Beispiel da ein bisschen weiter auszuführen, unsere Nase sehen wir zum Glück nicht den ganzen Tag, obwohl sie genau zwischen unseren Augen sitzt und wir sie eigentlich ständig im Blick haben müssten. Zum Glück haben wir es nicht, weil ansonsten wären wir heillos überfordert und würden wahrscheinlich gar nichts auf die Reihe kriegen, wenn wir ständig halt diesen Zinken da vor Augen hätten. Aber es ist gut, dass wir ihn dann im Spiegel sehen können und dass vielleicht auch mal einer sagt, du, deine Nase passt mir irgendwie nicht. Und da ist es wichtig, dass man dann immer halt Menschen hat, die da wirklich ehrlich sind und nicht sagen, okay, ich höre mir das an, was du mir erzählst und sag dir dann, ach nee, du, ist alles gar nicht so wild und ist schon alles gut und du bist die Beste. Das hilft uns ja dann auch nicht weiter, ne?
Nee, richtig. Und eins möchte ich noch anschließen, weil es so ein schönes Beispiel gerade war. Als du Nase gesagt hast, nur das Wort, habe ich in dem Moment, ohne zu wissen, wo du drauf hinaus möchtest, meine eigene Nase wahrgenommen. So, genau in dem Moment. Ich musste so über mich lachen, weil das ist das, wie wir Menschen funktionieren. Und jetzt stell dir vor, du hast die ganze Zeit den Gedanken oder das Wort oder was auch immer von deinen Problemen um dich rum, von deiner Vergangenheit. Du hast es immer präsent. Das ist zum Beispiel was, warum Visionieren auch so erfolgreich sein kann, wenn wir uns nicht von dem Alten ablenken lassen sozusagen, aber sich das ins Bewusstsein zu rufen, wo wir hinwollen. Und nicht den Fokus darauf zu lenken, wovon wir weg wollen. Weil würde ich jetzt sagen, ich will weg davon, dass ich diese Nase bemerke, bemerke ich halt dauernd die Nase.
Ja.
Und das ist so großartig. Das musste ich dir jetzt gerade mal spiegeln, weil das so richtig schön reingepasst hat für mich.
Ja, Fokus folgt der Aufmerksamkeit, ne?
Ja.
Das ist immer wieder so und lässt sich wirklich in allen Lebensbereichen erkennen.
Ja.
Ja, also zusammengefasst hast du viele, viele Schritte gemacht, die Mut erfordert haben. Einmal in dem Bereich, dass du einen Teil von dir völlig abgekanzelt hast und dann aber in Situationen hineingegangen bist, wo andere von außen gesagt haben, boah, starke Frau und die setzt sich durch und die ist mutig. Du hast den Kampfsport gemacht, du hast da was erreicht. Du hast Karriere in einem männerdominierten Umfeld gemacht, wo man dann von außen wirklich sagt, das waren mutige Schritte, die du da gemacht hast. Und ich glaube, was aber viel, viel mutiger war, war halt aus diesem Bereich wieder auszubrechen und zu gucken, wer bin ich wirklich? Und was macht mich aus und was kann ich damit anfangen? Wie kann mein zukünftiger Weg aussehen? Und ja, da hast du angefangen, bist deinen Weg gegangen, hast große Ziele und sicherlich wird sich dieser Weg auch immer mal wieder verändern. Alles andere würde mich bei dir stark wundern. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm oder falsch oder wie auch immer, sondern es ist einfach wichtig, dem eigenen Herzen auch zu folgen und dem eigenen Ich zu folgen. Ne? Und nicht länger Dinge wegzusperren.
Ja, genau. So schön zusammengefasst, nochmal so auf den Punkt gebracht. Spannenderweise habe ich damals im Umfeld oft gespiegelt bekommen, dass ich ja so mutige Schritte mache, wie du das auch sagst, als Ingenieurin in der Männerdomäne, als Thai-Boxerin unter Männern. Aber ich finde, zu jedem mutigen Schritt gehört auch Angst. Und damals hatte ich keine Angst, weil ich die tatsächlich nicht gefühlt habe. Und für mich war das so normal, das zu tun, dass ich gar nicht realisiert habe, was das vielleicht für andere bedeutet. Und erst als ich wieder den Kontakt zu meinen Gefühlen hatte und plötzlich in voller Breitseite auch erfahren habe, wie sich denn Angst wirklich anfühlt, da konnte ich dann mutige Schritte machen. Am Anfang nicht. Am Anfang war ich erstmal überwältigt davon. Aber mich genau so verletzlich zu zeigen, war, glaube ich, mein mutigster Move.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst.
Ja.
Schön. Und das finde ich da immer wieder sehr, sehr passend, weil wir brauchen die Angst. Die Angst ist wahnsinnig wichtig und Angst ist nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, es ist ja nur ein Mechanismus, der uns vor schlimmen Dingen beschützen möchte. Und es ist halt nur die Frage, wie bewerten wir das? Und sage ich Angst. Dann...
Bitte? Entschuldige, jetzt habe ich dir reingeredet. Ich sagte, tatsächlich kann Angst ja auch was sehr, sehr Aktivierendes sein.
Ja.
Bei mir ist es damals im Kampfsport so gewesen, wo ich gelernt habe, was es eigentlich bedeutet, wenn der Körper über Angst in den Überlebensmodus sozusagen geht. Und bevor ich in den Ring reingegangen bin, hatte ich Angst. So, weil der Körper sich aber darauf vorbereitet hat, jetzt passiert gleich was. Wir müssen voll da sein mit der vollen Konzentration. Adrenalin schießt durch den Körper. Sämtliche andere Körperflüssigkeiten wollen raus. Ich weiß nicht, wie oft ich auf der Toilette war, bevor ich im Ring bin. Und mittlerweile hat mir diese Erfahrung aber gelehrt, dass das eine natürliche Körperreaktion ist. Dass der Körper in dem Moment auf Hochtouren fährt und sich bereit macht für das, was ansteht. Und heute gehe ich auf die Bühne und habe die gleiche Aufregung da. Und es fühlt sich noch so an, als würde ich in den Ring gehen, aber ohne geschlagen und getreten zu werden.
Das will ich dann nicht verkaufen.
Ja, und das ist was, was wir, glaube ich, mehr auch lernen dürfen, dass wenn wir Angst haben, es nicht bedeutet, dass wir etwas nicht tun sollten, sondern dass die Angst eigentlich signalisiert, wo es lang gehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, denn ich weiß, wir könnten noch Ewigkeiten weiterreden. Wir halten auch so bei unserem Business Date selten die Zeit ein, aber hier muss ich doch ein Auge drauf werfen. Und von daher möchte ich das einfach mal als Schlusswort so stehen lassen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Aber sicher doch.
Wunderbar. Es gibt aber doch noch was. Und zwar eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Ich stelle dir eine Frage. Auch nicht mehr als eine kurze Antwort.
Ja. Die sollst du haben. Ich habe ihn verstanden, ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wunderbar. Was hat dich anfänglich davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Angst. Und zwar Angst, am Ende alleine dazustehen. Angst, ausgelacht zu werden. Und irgendwie auch Angst, meine Familie und mich zu enttäuschen.
Mhm. Setzt du dir Ziele? Und wenn ja, wie tust du das?
Ich setze mir Ziele und spüre jedes Mal in mich rein und frage tatsächlich mein Herz, ob es das wert ist, ob das mein Weg ist. Und so wie mir zum Beispiel das Herz aufgeht, wenn ich einen kleinen Hundewelpen oder ein Katzenbaby sehe, ja, wenn ich dieses Gefühl von einem aufgehenden Herz für einen Teil meiner Vision und damit meinem Ziel habe, dann weiß ich, das ist mein Weg und es ist nicht nur was vom Kopf Vorgegebenes.
Mhm. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
Groß zu träumen und mit den richtigen Menschen genau darüber zu sprechen, nämlich mit Möglichmachern und Möglichmacherinnen.
Sehr schön.
Liebe es.
Sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen.
Und du bist eine davon, meine Liebe. Du bist eine davon.
Ich danke dir. Danke dir nicht nur dafür, sondern ich danke dir für das ganze Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude. Und ich kann jedem nur raten, wenn es etwas gibt, wo du sagst, da möchte ich eigentlich gar nicht hingucken, dann ist der Gang zu Marina der richtige und wichtige Schritt, um halt doch hinzugucken und die Angst nicht als Stopper zu sehen, sondern als Möglichkeit, neue Wege zu öffnen. Und da ist Marina wirklich eine wunderbare Sparringspartnerin, die das halt auch wirklich möglich macht. Und ja, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, ich denke mal, über deine Website stehen da alle Tore offen.
So schaut's aus, ja. Ich glaube, der einfachste Weg ist tatsächlich.
Show Notes.
Genau, ist über die Website.
Und, ja, und ansonsten müsst ihr auch aktiv auf Instagram, auf LinkedIn, sieht man dich auch hin und wieder. Also, ja, man kommt eigentlich nicht an dir vorbei, wenn man dich dann auch sucht.
Vielen, vielen Dank, Nicole, für dieses wundervolle Gespräch, für die Zeit mit dir und ja, danke, dass du so bist, wie du bist und danke, dass du dich immer weiterentwickelst zu dem, ja, wo du noch hin möchtest, wo du sein möchtest, wo du wirklich darunter noch bist. Ich freue mich, dass ich den Weg mit dir gehen kann und vielen Dank für die Möglichkeit, hier die Zeit mit dir zu verbringen.
Danke dir. Hab noch einen schönen Abend und wir sprechen uns ja eh bald wieder. Tschüss.
Ciao.